vielleicht aus dem Chaos, was in eurem Leben gerade so herrscht. Und wenn ihr jetzt runtergekommen seid, ist es ganz wunderbar, weil ich möchte euch gleich wieder mitten ins Chaos mitnehmen. In das Chaos einer Reise. Denn heute verfolgen wir eine Geschichte, einen Teil der Geschichte, der seitdem tausendmal oder ganz, ganz oft wieder Geschichte geschrieben hat. Wir verfolgen eine Reise, die eine zutiefst politische Reise ist, ja eigentlich eher eine Ausreise der spektakulären Art, ein Auszug Israels aus Ägypten, der viele Menschen in der Geschichte dazu inspiriert hat, aus der Unterdrückung auszubrechen. Ihr kennt bestimmt einige Gospels oder Spirituals, die genau das zum Thema haben, Go Down Moses oder was weiß ich, da gibt es ganz, ganz viele, die dieses Auszugsthema sich immer wieder vornehmen und sagen, das wollen wir auch. Und heute geht es darum, wie aus Sklaven Freie wurden, die dann damit kämpften, nicht wieder zu Sklaven ihrer eigenen Freiheit zu werden. Mitdenken? Also, aus Sklaven wurden Freie, die dann damit kämpfen mussten, dass sie nicht wieder Sklaven ihrer eigenen Freiheit wurden. Entwickelt sich noch, was dahinter steckt. Ich wollte es einfach schon mal vorausschicken. Ich glaube, gerade heute ist es ein wirklich greifbares Thema. Wir haben ziemlich viele europakritische Parteien, die sich in den letzten Tagen und Wochen zur Wahl gestellt haben. Und ihre Meinung, die sie propagiert haben, ist, dass sie eigentlich Anklage erhoben haben. Sie haben gesagt, dieses Europa engt uns ein. Wir selbst dürfen nicht mal mehr bestimmen, wie groß unsere Bananen sind. Und vor allem dürfen wir nicht bestimmen, was mit unserem Geld passiert. Dieses Europa hält uns klein. Im fernen Brüssel werden Dinge entschieden, die wir übernehmen müssen. Und keiner fragt, was wir eigentlich darüber denken. Und in diesem Europa fühlen wir uns fremd, weil unsere Nation da eigentlich mit ihrer Identität gar nicht vorkommt. Eingeengt, klein gehalten und fremd, so fühlen sich viele. Also, raus hier, ab in die Freiheit. Ab in die Freiheit. Nicht, dass ich den Wunsch dieser Parteien teile, geschweige denn, dass ich sie gewählt hätte, aber hier wird so ein Bedürfnis nach Freiheit sehr greifbar. Raus aus den Zwängen. Das ist eine zutiefst politische Geschichte und gleichzeitig aber auch eine sehr, sehr persönliche Geschichte und Reise, die jeder von uns in irgendeiner Form und Intensität, gerade jetzt, glaube ich, in unserem Alter so durchmacht. Zum Beispiel reden Katrins Eltern ihr noch mit 25 ins Gewissen, dass sie doch endlich mit ihrem Freund Schluss machen sollte. Jonathans christliche Gemeinde gibt ihm zu verstehen, du denkst zu laut, du fragst zu kritisch. Jennys Freund macht ihr klar, dass sie eigentlich alle freie Zeit mit ihm verbringen muss, wenn sie noch mit ihm zusammenbleiben möchte. Und Sophies Arbeit ist so wichtig, dass für Freizeit und Freunde eigentlich nur noch ein kleiner Teil am Wochenende bleibt, aber den muss sie eigentlich mit Hardcore-Chillen nutzen, um wieder klarzukommen. Eingeengt, klein gehalten und fremd. So fühlen sie sich alle auf irgendeine Art und Weise. Gibt es bei dir in deinem Leben gerade so einen Bereich oder so ein generelles Lebensgefühl, in dem du dich auch so unfrei, eingeengt, klein gehalten und fremd fühlst? Ich möchte dir einfach mal ein klein wenig Zeit geben, kurz darüber nachzudenken, ob das vielleicht gerade eine Situation, ein Gefühl ist, das du nachvollziehen kannst. Vielleicht geht das jetzt viel zu schnell. Vielleicht hast du aber auch gerade so ein Bild irgendwie, hast deine Fantasie angeregt, was da sein könnte. Behalt's einfach mal bei und bleib bei diesem Bild, die Predigt durch und guck, was damit passiert. Denn ich glaube, in 2. Mose, 1. Kapitel bis 15. Kapitel, wir machen heute ganz lässig einfach mal 15 Kapitel durch, weil es ist kein Lobpreis, können wir länger machen. Nein, keine Sorge, wir machen das ganz flott. Wir lesen das nicht komplett nach, aber es lohnt sich, das einfach mal am Stück durchzulesen, habe ich mal in der Vorbereitung gemacht, und die Geschichte geht runter wie Butter und bleibt doch auch immer wieder im Halse stecken. Und ich werde immer wieder Station machen an einzelnen Stellen, an einzelnen Punkten und versuchen zu verstehen, was in dieser Geschichte der Befreiung passiert ist. Also letzte Woche habt ihr von Abraham gehört. Ihr habt davon gehört, wie Gott ihn aus seinem Land rausgerufen hat, in ein Land, das er noch nicht kennt. Und Abraham ist diesem Ruf gefolgt. Und Gott hat ihm versprochen, du kriegst dort auch eine riesen Nachkommenschaft, so viele, wie es Sterne am Himmel gibt. Es wird ein riesiges Volk. Und jetzt, wo wir einsteigen, sind wir 400 Jahre später. Und in 2. Mose 1 wird zum ersten Mal von Israel als Volk geredet. Das heißt, es ist soweit, es ist ein Volk. Doch das versprochene Land ist weit entfernt. Und der Gott, der dieses Versprechen gegeben hat, bei dem einen oder anderen wahrscheinlich schon in Vergessenheit geraten. Dabei hatte alles gut angefangen. Sie sind nach Ägypten gekommen, weil Josef sich dort eine richtig gute Stelle erarbeitet hat und er seine Brüder und seinen Vater daherholen konnte aus einer Hungersnot. Und die haben in Ägypten alles gekriegt, was sie gebraucht haben. Die wurden königlich da eigentlich aufgenommen. Nur leider hat es der aktuelle Pharao 400 Jahre später vergessen, dass sie eigentlich mal ganz besondere Gäste waren. Mittlerweile hat er Angst vor ihnen. Er hat Angst, dass dieses Volk zu groß, zu mächtig wird und dass es sich auflehnt und dass es seine Macht irgendwie untergraben könnte. Also sind sie eingeengt. Aus freien Männern macht der Pharao Zwangsarbeiter, Fronarbeiter, die hart schuften müssen. Nichts mehr mit Freiheit. Sie sind klein gehalten, in panischer Angst, dass dieses Volk der Hebräer, wie er sie nennt, immer größer wird, lässt er einfach alle männlichen Säuglinge töten und hält sie im wahrsten Sinne des Wortes klein. Und er sorgt dafür, dass sie sich wirklich vom Grund auf fremd fühlen, weil er sie als Hebräer bezeichnet. Hebräer ist nicht sowas wie, dass sich das die Nachkommen Abrahams einfach ausgedacht hätten, gesagt haben, wie heißen wir Hebräer? Sondern das ist eine Bezeichnung der Ägypter zu denen, die sagen, Hebräer heißt sowas wie Fronarbeiter, Sklave, Fremder. Das ist die Übersetzung davon. Und es war eine Bezeichnung, eigentlich, naja, könnte schon wie ein Schimpfwort ankommen bei mir, wenn mich so jemand nennen würde. Er einfach gesagt hat, hier, das ist eure Position. Ihr seid hier unten seid ihr. Und das steckt schon in eurem Namen. Ihr seid Hebräer. So wurden sie von den Ägyptern geschimpft. Sklaven in Ägypten, weit, weit weg vom versprochenen Land. Sie sind aus einer Abhängigkeit, in der sie sehr gut gelebt haben, nämlich in der sie von den Ägyptern mitversorgt wurden, in eine ziemlich traurige Abhängigkeit gerutscht. Wo bist du, Gott? Dieses Elend, das schreit doch zum Himmel. Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Das sind Worte Gottes. Worte Gottes, die er zu einem Menschen spricht. Dieser Mensch, Mose, kommt euch wahrscheinlich bekannt vor. Und ich habe vorhin gesagt, stellt euch mal eine Situation vor, wo ihr euch gerade mit dieser Unfreiheit identifizieren könnt. Wenn ihr sagt, da habe ich eigentlich gar nichts in meinem Leben, ich bin eigentlich ein relativ freier, stattlicher Mann oder Frau, dann versucht dich mal in Moses Situation rein zu versetzen und die Geschichte mit Moses Ohren zu hören. Denn der sollte andere dann aus ihrer Unfreiheit führen. Vielleicht ist das dann die Geschichte, die du hören kannst. Und Mose, der reagiert darauf, was ihm dieser Gott sagt und sagt, hey, das klingt gut, aber ich kann es nicht glauben. Ich will Gewissheit. Ich meine, wer bin ich? Wer bin ich, dass ich diese Leute, meine Landsleute, einfach aus Ägypten von dem großen Pharao befreien könnte? Und Gott reagiert darauf und sagt, ich will mit dir sein. Erster Teil der Antwort. Wer bin ich? Ich will mit dir sein. Okay, so kann man es auch machen. Und dann der zweite Teil. Mose sagt, ich will Gewissheit. Ich will wissen, dass es wirklich passiert. Und dann sagt Gott dazu, das ist eine richtig, ist clever die Antwort. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Das heißt, wann weiß er es? Wann weiß er es, dass es wirklich so sein wird? Danach. Ja, okay. Na dann kannst du dich entscheiden, entweder du machst es oder nicht. Und Mose braucht eine Menge Vorschussvertrauen, um sich auf diesen Weg zu machen. Und ich glaube, Freiheit beginnt da, wo Gott die Fantasie einzelner Menschen in Bewegung bringt. Wo Menschen anfangen, über ihre eigenen Grenzen, die oft so eng sind, hinwegzusehen und über ihren eigenen Horizont hinauszuschauen und Gott Vorschussvertrauen zu geben und loszulaufen. Das ist so die zweite Station der Befreiung in der Geschichte. Eine neue Fantasie entsteht. Und mit der läuft Mose los. Stellt sich zum Pharao und behauptet, der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt und dir sagen lassen, lass mein Volk ziehen. Ich habe euch gerade gesagt, was Hebräer heißt. Hebräer ist eigentlich ein Schimpfwort. Also entweder ist dieser Gott lächerlich ohnmächtig oder dieser Mose ziemlich hochmütig und verrückt. Dieser Fronarbeiter ist scheinbar durchgedreht, muss der Pharao gedacht haben. Da kommt einer und sagt, der Gott der Hebräer, da lache ich doch. Hallo, der Gott der Hebräer, oho. In einem ägyptischen Hymnus heißt es, für diese Zeit Re, das war der Sonnengott der Ägypter, hat den König eingesetzt auf der Erde der Lebenden für immer und ewig, um die Ordnung der Gerechtigkeit zu verwirklichen und das Unrecht zu vertreiben, den Menschen Recht zu sprechen und die Götter zufriedenzustellen. Das heißt, der Schöpfergott, Re, zeugt selbst seinen Thronfolger, sein Sohn, der Pharao, repräsentiert die Herrschaft des Gottes da oben. Das heißt, Religion stützt die weltliche Macht und die weltliche Macht kann sich wieder die Religion so definieren, dass es passt und dass Religion auch immer mit an der Macht bleibt. Das heißt, in Ägypten, wer mächtig ist, hat Gott auf seiner Seite und hat damit auch Recht. Gott beschützt und bewahrt den Status quo. Wenn du an der Macht bist, hast du Gott auf deiner Seite. Das ist das ägyptische System, in das er jetzt reinkommt und sagt, der Gott der Hebräer, der Gott der Kleingehaltenen. Es kommt euch vielleicht aus der christlichen Geschichte bekannt vor, dass sich Macht und Religion verbrüdern. Und es kommt auch heute auch immer noch öfter vor, dass in christlichen Kreisen der Mächtige noch sagt, Gott ist auf meiner Seite und damit seine Macht noch erhalten möchte. Aber ich glaube, dass das nicht dem Bild entspricht, wie Gott sich hier vorstellt. Denn nun kommt dieser kleine, unbekannte Mose und behauptet, der Gott der Hebräer, der Gott der Fremden, der Gott der Eingeengten und Kleingehaltenen, das ist unser Gott. Und dieser Gott ist eine Gefahr für dich, der du den Status quo hältst. Dieser Gott ist eine Gefahr für den Pharao, weil er nicht auf der Seite der Mächtigen steht, weil er nicht auf der Seite derer steht, die andere klein halten. Er ist eine Gefahr für alle unterdrückenden Mächte dieser Welt. Und ich möchte an der Stelle kurz aus der Geschichte rauszoomen, weil es uns so viel über Gott verrät. Ich habe mich gefragt, wenn Gott auf der Seite der Eingeengten, der Kleingehaltenen, der Fremden steht, was heißt es dann für alle, die im Namen Gottes andere unterdrücken wollen? Für Eltern, die ihre Kinder klein und hörig halten, auch wenn sie schon ziemlich alt sind und ihnen mit dem Zorn Gottes drohen. Für Gemeinden, die propagieren, wenn du dich nicht an unsere Regeln hältst, dann bist du raus. Ich möchte es einfach mal so sagen, wer Menschen einengt, klein hält und entfremdet, der hat dabei Gott nicht auf seiner Seite, weil er der Gott der Hebräer ist. Er solidarisiert sich mit den Hebräern, mit dir. Ich habe vorhin gesagt, dass diese Geschichte auch eine sehr politische Konnotation hat. Und ich glaube, dass wir aus dieser Geschichte lernen können, was eigentlich, ja, wo Gottes Herz schlägt und wie wir Christen, die sich Christen nennen, in dieser Welt hier leben können, wenn sie wirklich sagen, wir möchten Gott kennenlernen. Ein Gott, der die Leidenden hört und sieht. Ein Gott, der für die Kleingehaltenen ist. Und am Freitag hat unser Grundgesetz 65. Geburtstag gefeiert. Das ist ja über Facebook diese Rede von Dr. Kamani öfter, zumindest in den intellektuellen Kreisen eurer Freunde. Ich weiß nicht, was für Freunde ihr habt, aber die wurde da ein paar Mal gepostet. Und er hält eine Rede über das Grundgesetz. 65. Geburtstag und er feiert das Grundgesetz. Ziemlich lange Zeit feiert er das und lobt Deutschland auch für die Art, wie heute hier Demokratie gelebt wird. Aber er rügt auch und sagt, eines der reichsten Länder gibt nur unterdurchschnittlich viel für Entwicklungshilfe aus. Eines der reichsten Länder nimmt von 9 Millionen syrischen Flüchtlingen gerade mal 10.000 auf. Und er sagt, Leute, das kann eigentlich nicht sein. Das kann nicht sein, das passt auch nicht zu unserem Grundgesetz, eigentlich zu dem, auf was wir uns stellen wollen. Und dann muss ich mich genau auf seine Seite stellen und sagen, wenn wir dem Gott der Hebräer nachfolgen, dann kann es nicht sein, dass wir politische Themen wie zum Beispiel Flüchtlinge ausblenden und die uns egal sind, weil dem Gott, der auf die Kleinen guckt, die Kleingehaltenen, dem sind sie definitiv nicht egal. Einfach mal so als politisch eingestreut. Station 3 auf dieser Reise ist eine Erfahrung, die das Volk der Hebräer machen darf. Die Fremden, Eingeengten und Kleingemachten haben Gott auf ihrer Seite. Das war aber erstmal für sie alles andere als offensichtlich. Wenn ihr euch das durchlest, wie Moses erste Mal zum Pharao geht und sagt, hey, hier, lass meine Leute gehen, da sagt der Pharao, du hast ja wohl nicht mehr alle. Geh mal nach Hause, kleiner Mann. Und jetzt müsst ihr Fronarbeiter, noch viel härter arbeiten. Noch viel schlimmer und härtere Arbeit. Noch schwerere Unterdrückung. Die merken erstmal nichts davon, dass Gott sie befreit. Und ich glaube, das ist eine universale Regel, dass der Gang in die Freiheit in der Regel immer schmerzhaft ist. Nicht nur für die Unterdrücker, die kriegen dann die ganzen Plagen ab, sondern auch für die Hebräer. Es ist erstmal, wird es härter dadurch, dass sie in die Freiheit gehen wollen. Und wenn du irgendeinen Bereich in deinem Leben hast, wo du sagst, ich möchte mich davon freikämpfen, dann wird es in der Regel erstmal härter. Und dann kommen noch die ganzen Plagen dazu. Am Anfang steht nicht in der Bibel, ob es die Hebräer auch getroffen hat oder nicht. Man kann einfach nur spekulieren, dass es, wenn alles Wasser zu Blut wird, dann mussten die das vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es eine harte Zeit. Sich von etwas oder jemandem frei zu kämpfen, ist immer ein schmerzhafter und harter Prozess. Und vor allem mit der Frage begleitet, wird's da eigentlich besser, wo ich hingehe? Ich meine, die Unfreiheit hat auch immer die Struktur der Sicherheit in sich, die man dann aufgibt. Und das Schmerzhafteste daran, also das Schmerzhafteste an der Ungewissheit, in die Freiheit zu gehen, ist zu sagen, Freiheit wovon? Von diesen Unterdrückern? Das ist völlig klar, da möchte ich raus. Aber Freiheit wozu? Was dann? Also hier raus, das ist schon mal klar. Aber wo dann hin? Und die Hebräer, die dürfen irgendwann nach den ganzen 10 Plagen aus ihrer Unterdrückung ausbrechen. Doch es dauert nicht lange, bis sie Mose anklagen und sagen, lass uns in Ruhe. Wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Da sind sie schon raus. Da sind diese ganzen krassen Sachen, die Wunder Gottes passiert. Sie sind eigentlich schon, man könnte sagen, über den Berg. Aber sie sagen, ey, eigentlich ist das hier, dieser Kampf, den wir gerade durchmachen, in der Wüste ist eigentlich schlimmer, als in Ägypten zu sein. Station 4 auf dem Weg in die Freiheit ist eine Erkenntnis, dass der Weg in die Freiheit wehtut. Dieser Weg wird kein leichter sein. Und du brauchst den Mut, weiter zu gehen, Vertrauen und diesen Weg irgendwie weiter in die Ungewissheit reinzulaufen. Und ich finde, dieser Gedanke, dass Freiheit wehtun kann, der trifft das, was ich in unserer Generation erlebe, ziemlich gut. Ich habe vorhin gesagt, dass aus den Sklaven Freie wurden, die dann wieder damit gekämpft haben, dass sie nicht zu Sklaven ihrer eigenen Freiheit wurden. Und ich habe das Gefühl, dass wir, zumindest kenne ich das von mir, oft in der Gefahr stehen, Sklaven unserer eigenen Freiheit zu werden. Das heißt, es gibt so viele Möglichkeiten, wie du dein Leben erfüllt, interessant, sinnvoll und irgendwie so gut wie möglich, was auch immer gut ist, gestalten kannst. Und du musst es machen. Du allein bist dafür verantwortlich. Du hast die Freiheit. Mach was draus. Ich habe gestern mit dem Sepp drüber geredet und er hat dieses Beispiel gebracht, dass es heute Statistiken sagen, dass immer mehr junge Leute auch eigentlich gar nicht von zu Hause ausziehen wollen, am liebsten in ihrem Elternhaus bleiben, weil, so wird es dann gewertet, dass ein Gefühl von Sicherheit zumindest gibt, wo man mal nicht entscheiden muss. Da bin ich zumindest, ich kann ja den Rest, muss ich irgendwie hinkriegen, aber das ist schon mal safe. Und ich glaube, eine der größten Lügen unserer Zeit ist, die das so schwer macht, ist die, dass man vollkommen frei sein könnte. Also kämpf dich davon frei und dann bist du auch vollkommen frei. Ich denke viel über dieses Freiheitskonzept nach und je mehr, desto dümmer finde ich es eigentlich, weil ich habe echt noch keinen freien Menschen auf der Welt gefunden. Und ich habe auch noch nie von einem gehört, der in diesem Sinne frei sein sollte, also der absolut frei ist, der an nichts gebunden ist. Wir alle sind abhängig. Also einfach ist es bei der Luft, die brauchen wir, und bei dem Essen so, ja, das sind einfache Beispiele. Aber wir sind gleichzeitig auch so unglaublich abhängig davon, dass es zumindest ein oder zwei Menschen in unserem Leben gibt, die mal einen Daumen hoch machen und sagen, echt gut, also ich stehe hinter dir oder dich irgendwie, oder vielleicht kennen die dich gar nicht, aber du musst irgendwoher dieses Gefühl haben, dass das, was du tust, irgendwie sinnvoll ist und von irgendjemandem irgendwann mal Anerkennung dafür kommen wird oder gerade kommt. Davon sind wir alle abhängig. Wir brauchen diese Antwort, dass es irgendwie gut ist, was wir machen. Da habe ich noch keinen gesehen, der irgendwie frei davon sein könnte. Jeder von uns ist abhängig. Und das klingt irgendwie nach dem Anfang der ganzen Predigt, nach dieser traurigen Abhängigkeit, dieser Unterdrückung. Aber ich glaube, dass es nicht nur eine traurige Abhängigkeit gibt, sondern dass es auch eine belebende Abhängigkeit gibt. Und ich möchte es mal so erklären. Als ich diese Auszugsgeschichte durchgelesen habe, ist mir eine Gegenüberstellung immer und immer wieder aufgefallen. Da steht nämlich, der Gott der Hebräer fordert vom Pharao, lass mein Volk ziehen, damit es mir diene. Der Pharao will aber nicht. Er sagt, ich brauche die, weil die müssen mir dienen. Und Gott sagt, aber lass sie ziehen, weil die sollen mir dienen. Und dann kommt wieder, und der Pharao machte, dass sie noch härter arbeiten mussten, um ihnen zu dienen. So. Es ist irgendwie so ein Battle, und es geht darum, wem dienen die Israeliten, die Hebräer? Entweder dem Pharao oder Jahwe. Und da habe ich mir erst gedacht, ist eigentlich ein Fake. Also wenn man das aus dieser Position liest, dass es absolute Freiheit gibt, dann ist es ein Fake. Dann befreit die dieser Gott, damit sie dann bei ihm sind. Er führt sie auch nicht in die absolute Freiheit, sondern er führt sie zu sich, dass sie ihm dienen können. Und dann habe ich mich gefragt, was ist mit diesem Dienen gemeint? Also bei Pharao ist es klar, das Dienen ist für ihn arbeiten, hart arbeiten und machen, dass dieser Typ alles kriegt, was er haben will. Aber bei Jahwe wird in diesem Fall das Dienen oft mit Opfern parallel gesetzt. Also es heißt, dass sie ihm dann auf dem Berg opfern sollen, dass sie ihm da dienen sollen. Das sind in dem Fall Synonyme. Aber opfern klingt jetzt erstmal auch nicht sonderlich verlockend, meine ich so. Also Opferpraxis haben wir ja überwunden eigentlich. Ich glaube, das kann man nur sagen, wenn man nicht weiß, was das Opfer da bedeutet. Und zwar gibt es drei Aspekte, die ich nur ganz kurz aufzählen möchte, die bei dem Opfern in diesem Kontext besonders wichtig sind, also was das Opfer bedeutet. Zum einen ist es eine Gabe an Gott als Dank. Zu sagen, Gott, du hast uns befreit, du hast uns das Leben gegeben und wir danken dir dafür. Und das machen wir jetzt real und machen das in diesem Opfer. Das drückt dieses Opfer aus. Zum anderen wird bei einem Opfer immer ein Gemeinschaftsmahl zusammen gefeiert. Das heißt, in dieser Gemeinschaft wird sichtbar, dass Gott Beziehungen untereinander herstellt. Gemeinschaft, der zweite Aspekt. Und der dritte ist Sühne. Sühne ist ein großes Wort, aber dabei geht es nicht darum, dass Gott mit den Menschen versöhnt werden müsste, sondern es geht darum, dass die Tatfolgen, also die Folgen der Taten, die die Israeliten getan haben, von ihnen genommen werden. Also dass für diese Folgen gesühnt wird, dass sie davon wieder frei werden. Das heißt, das Opfer ist ein Dank an Gott, ein Akt der Gemeinschaft und ein Akt der Befreiung durch Sühne. Es ist für uns was Martialisches heute. Es wird auch im Christentum natürlich nicht mehr gemacht. Aber wenn man versteht, was damals dahinter steht, dann ist es alles andere als was Unterdrückendes. Der Gott der Hebräer ist kein Unterdrücker, kein Kleinhalter, sondern ein Gott, der seinen Charakter schon in seinem Namen zeigt. Jahwe heißt, ich bin für euch da. Jahwe. Und die letzte Station, die ich in dieser Geschichte gesehen habe, ist dass Gott eine lebhafte Erinnerung an das, was da passiert ist, an das, dass er sein Volk da herausgeführt hat, von ihnen fordert. Kennt jemand von euch den Film V wie Vendetta? Sehr gut, ein paar. Da kommt immer das ein Song, der heißt Remember, Remember the 5th of November. Und in diesem Song geht es darum, dass ein unterdrückerisches Regime, das im 17. Jahrhundert in England sich gegen die Katholiken gewandt hat, dass dieses System kritisiert wird und diese Guy Fawkes-Masken, kennt ihr bestimmt alle, dieser Typ, auf den es eigentlich zurückgeht, der wollte das ganze Parlament in die Luft sprengen. Hat im Endeffekt nicht geklappt, aber bei V wie Vendetta wird dieser Song, Remember, Remember, wird aufgenommen, um sich immer wieder vor Augen zu malen oder besser gesagt in die Ohren zu bekommen, wie schlimm dieses Regime damals war, um den eigenen Hass in sich wieder spüren zu können, um dieses Regime endlich platt zu machen. Der Song hat dazu gedient, die Erinnerung so lebhaft, so wach zu halten, dass man sich auch im Heute gegen das Unterdrückende auflehnen kann. So ähnlich, nur irgendwie ein bisschen anders, ist es in diesem Fall. Das ist genauso, remember, remember, denk immer wieder daran, aber nicht daran, dass sie dich unterdrückt haben, sondern dass Gott dich befreit hat. So fängt er die 10 Gebote an, sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Das ist die Grundlage. Daran erkennst du mich. Ich habe dich da rausgeführt. Das ist mein Wesen. Und dann kannst du das immer und immer wieder erinnern und darin leben. Er sagt zum Beispiel auch irgendwann später, sagt Gott den Israeliten als Gebot, denkt daran, auch ihr wart mal Fremde. Ihr wart mal Fremde und wurdet klein gehalten in Ägypten. Deswegen geht ihr fair mit den Fremden um. weil ihr noch wisst, wie das war. Haltet die Erinnerung am Leben, die ich euch da rausgeführt habe. Haltet den Dank warm. Ich glaube, um Vorschussvertrauen geben zu können, so wie es Mose da machen musste, es ist ultra hilfreich, in der Erinnerung zu haben, was Gott schon getan hat, um das zu wissen, um den nächsten Schritt wieder vertrauensvoll machen zu können. Und Gerhard von Rath, ein Theologe des Alten Testaments, hat es immer so beschrieben, dass ein Hebräer sich wie ein Ruderer nach vorne bewegt. Das heißt, Ruderer sitzen mit dem Rücken nach vorne. Das heißt, sie sehen zurück, was Gott da passiert hat, was Gott da gemacht hat, und bewegen sich mit diesem Wissen und dieser Gewissheit in die Zukunft, weil sie wissen, dass er es auch wieder tun kann und tun wird. Und deswegen sagt er ihnen, gedenkt dem, was ich getan habe. Wir als Christen haben das Remember, Remember und die Opfertradition irgendwie aufgenommen und zusammengepackt in das Abendmahl. Jesus sagt zu seinen Jüngern, denkt an mich, so oft ihr dieses Abendmahl zusammen feiert. Und gleichzeitig wird es auch parallel gesetzt zu dieser Befreiungsgeschichte aus Ägypten und sagt, das ist eigentlich was ich am Kreuz tue, ist eine Befreiung für euch. Und das könnt ihr im Abendmahl immer und immer wieder feiern. Deswegen wollen wir jetzt erstmal ein bisschen Zeit haben, um darüber nachzudenken, was das jetzt vielleicht bei euch in Bewegung gebracht hat. Wir werden wieder ein Lied dazu hören. Und wenn dieses Lied vorbei ist, gibt es vielleicht jemanden, bei dem diese Geschichte des Remember, Remember auch irgendwas angeschlagen hat und gesagt hat, ich erinnere mich daran, wo Gott mich befreit hat in meiner Lebensgeschichte. Und das gibt mir Mut, um nach vorne zu schauen. Und vielleicht kannst du das mit uns teilen, dann gibt es uns vielleicht allen Mut, um nach vorne zu schauen. Also wenn dir irgendwie eine Geschichte aus deinem Leben einfällt, wie Gott dich befreit hat, dann will ich dich bitten, dass wir nach diesem Song einfach ein offenes Mikro hier legen haben und du die Geschichte mit uns teilst. Und nach dieser Zeit, wo wir auf unsere Geschichten hören und uns gegenseitig daran erinnern, wie schön das ist, feiern wir zusammen das Abendmahl. Amen.